free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es einen sommerlichen Lesemonat Juni für euch. Ich habe im Juni 13 Titel gelesen, unfassbar, waren aber auch sehr kurze. Und zwar 2 Bücher, 11 Hörbücher und keine E-Books. Und das Ganze hat sich aufsummiert dann auf 4660 Seiten oder Minuten, was eben auch für 13 Bücher wenig ist oder relativ wenig ist. Von meinen Lesevorhaben habe ich 0 Titel aus der 12 für 2025 Challenge gelesen. Ich habe aber 2 Reihen weitergelesen, beziehungsweise eine sogar beendet, nämlich einmal Georgina Kincaid und einen Titel von Tanja Krüger habe ich auch noch gelesen. Und bei den Subsenioren habe ich auch wieder zu keinem gegriffen. Starten wir mit dem ersten Buch der 13. Der Küstenpfad aus der Doro Kagel-Reihe von Erik Berg ist gehört worden. Das ist erschienen im DAV Verlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden 39 Minuten und ist ja im März erst erschienen dieses Jahr. Es war ja diese Geschichte, wo ich es leider als Rezensionsexemplar nicht bekommen habe, die Reihe aber dann doch so interessant fand, dass ich jetzt wirklich alle Teile auf Libby gehört habe, dies hier auch, und konnte es dort eben ausleihen. Gelesen wieder von Vera Tells, die hat 312 Ergebnisse auf Audible und ist sehr, sehr gut, also ist eine Top-Sprecherin, hat eine richtig tolle Stimme und hat es auch wieder gut gelesen. Gerichtsjournalistin Doro Kagel ermittelt wieder, in diesem Fall für ein eigenes Buch statt für einen Artikel. Auf einer Wanderung von Wolgast nach Wismar wird einer der bunt zusammengewürfelten Wandertruppe getötet. Doro macht sich mit ihrem Sohn, der in einer Sinnkrise steckt, zu Fuß auf die Spuren der Gruppe. Parallel wendet sich die Erzählung der Wandergruppe zu, die sich größtenteils vor der Tour noch nicht kannten und ganz unterschiedliche Päckchen zu tragen haben. Zu Beginn, so bestimmt das erste Drittel des Buches, weiß man auch noch nicht, wer jetzt der oder die Tote ist. Das hat es zusätzlich spannend gemacht zu rätseln, was passiert ist und was die Ursache für den Mord sein könnte. Es war wieder echt unterhaltsam und spannend, was Gutes zu miträtseln, und dieses Mal war die Auflösung auch nicht völlig verwirrend. So dieses immer noch mal einmal mehr drauf, wie teilweise in den Vorgängern. Erwartungsgemäß hat mir das Setting sehr gut gefallen, da ich im April ja auch mit einer bunt zusammengewürfelten Wandergruppe in Irland unterwegs war. Es war auch wieder super geschrieben, jeder Charakter wurde nach und nach wie so eine Zwiebel gehäutet und Traumata kamen ans Licht. Ein bisschen gruselig war es auch, von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Succubus Revealed aus der Georgina Kincaid-Reihe von Richelle Mead. Habe ich eigentlich als E-Book auf dem Sub, habe es aber wieder über Audible gratis auf Englisch gehört. Das ist erschienen bei Tanto Audio mit einer Laufzeit von 9 Stunden 46 Minuten aus dem Jahr 2011. Gelesen von Elizabeth Rogers, die hat die Vorgänger auch schon gelesen, hat 187 Ergebnisse auf Audible und die ist sehr betont und deutlich. Man kann ihrem Englisch also ja wirklich gut folgen. Das hier ist ein Reihentitel gewesen und damit ist die Reihe auch beendet. Ich habe aber gesehen, dass die 4-teilige Dark Swan-Reihe derselben Autorin auch auf Audible als englische Hörbücher gratis sind. Die habe ich auch noch auf dem E-Book-Sub. Eventuell würde ich mir die dann auch vielleicht nochmal anhören. Im letzten Buch dreht sich alles um Georgina, unsere bekannte Succubus, die ihre Seele vor Jahrhunderten an die Hölle verkauft hat und seitdem mit Männern schlafen muss, um Energie zu kriegen und ihre Seelen zu vergiften. Doch etwas an ihrem Vertrag könnte falsch sein. Soll Georgina sich gegen die Hölle und ihre Dämonen auflehnen für die Hoffnung auf ihr persönliches Happy End? Es war wieder Bombe geschrieben und dieses Mal konzentriert sich, wie gesagt, alles auf Georginas persönliches Leben, ohne Bedrohung oder Auftrag von außerhalb. Als Leserin saß ich teilweise davor und dachte, wie kann sie denn nicht von selbst drauf kommen, dass wahrscheinlich das und das so und so ist, und wollte sie gerne schütteln. Aber im Endeffekt wurde es noch gut spannend. Nicht alles ist restlos aufgeklärt gewesen, aber genug, dass ich echt happy mit der Entwicklung der ganzen Reihe war. Klar, hätte man nicht unbedingt 6 Bände daraus machen müssen, manches war ein bisschen aufgebläht. Aber alles in allem fand ich die Charaktere und den Schreibstil toll und habe ganz viel beim Hören gefühlt. Insofern von mir 4 Sterne. Schon ewig wollte ich zu Bullet Train aus der Assassins-Reihe von Kotaro Isaka greifen. Das ist bei Saga erschienen mit einer Laufzeit von 11 Stunden 48 Minuten aus dem Jahr 2022 und gelesen von Max Hoffmann. Der hat 198 Ergebnisse bei Audible. Bei einigen Charakteren hat man sogar rausgehört, wer gerade spricht. Das hat er also insgesamt sehr gut gemacht. Den Film dazu habe ich schon mehrfach gesehen und finde ihn auch sehr gut umgesetzt. Das Buch geht natürlich nochmal viel tiefer in die Motivation der Figuren rein. Insbesondere der Prinz konnte ich dadurch viel besser verstehen als im Film. Aber einmal von vorne. Im Shinkansen, Japans Schnellzug, befindet sich an einem speziellen Tag die halbe Unterwelt Japans, inklusive 5 Auftragsmördern, alle mit Decknamen. Lemon und Tangerine, von vielen für Zwillinge gehalten und einer mit Passion für Thomas, die kleine Lokomotive, haben den Erwachsenen, Sohn ihres Auftraggebers, aus einer Entführung gerettet, verlieren im Zug aber sowohl den Lösegeldkoffer als auch kurz darauf das Leben des Sohns. Wer war das? Gleichzeitig erhält der Marienkäfer, der ironischerweise immer vom Pech verfolgt ist, den Auftrag, einen Koffer aus dem Shinkansen zu klauen und damit vor der Endhaltestelle auszusteigen. Doch nichts läuft so wie geplant. Außerdem im Zug der Prinz, ein Schüler, der momentan austestet, wie manipulativ er eigentlich sein kann. und der einen viel jüngeren Mitschüler vom Schuldach ins Koma gestoßen hat, weil dessen alkoholkranker, aber ehemals gefährlicher Vater sich in seine Psychospielchen eingemischt hat. Nun hat der Prinz eben jeden Vater im Zug unter Kontrolle und startet aus Spaß ein Psychospiel mit ihm als Marionette. Auch die Wespe ist möglicherweise im Zug, jener Assassine, der oder die mit Gift tötet und unauffällig wieder verschwindet. Was sind die Hintergründe? Was läuft hier eigentlich? Es kommt zu einigen Toten, unfreiwillig komischen Situationen und skurrilen Dialogen. Das Buch hat mich sowohl angeekelt als auch unterhalten und insbesondere der Prinz hat mich mit Abscheu erfüllt und dafür gesorgt, dass ich ihm nur das Schlimmste an den Hals gewünscht habe. Ist das alles realistisch? Nö. Aber unterhaltsam und man fiebert mit den Charakteren mit und hofft, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Nicht bei allen erfüllt sich dieser Wunsch. Es gab einige Abweichungen im Film, der viel dramatischer endete als hier, der aber auch mehr Hintergrund lieferte als das Buch. Vielleicht gibt es davon mehr in den anderen beiden Buchtiteln der Reihe, also so handlungstechnisch Hintergrund meine ich. Die würde ich aber nicht unbedingt noch anschließen, so reicht es mir mit dem zusätzlichen Infos aus dem Film schon. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, von mir hierfür 4 Sterne. Ich mache ja bei so einer Jahreschallenge mit und da gibt's manchmal so Kategorien, die eher schwierig zu besetzen sind, wo dann zum Beispiel in diesem Fall der Titel ähnlich wie ein Sprichwort sein soll. Also fast ein Sprichwort, aber kleines bisschen anders. Und dafür habe ich gegriffen zu Aller Anfang ist Hölle aus der Die Dämonenfängerin-Reihe von Jaina Oliver. Ist bei Random House Audio erschienen, gekürzte 7 Stunden 41 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2011 und gelesen von Luise Helm, die hat 115 Ergebnisse auf Audible und es ist eine meiner allerliebsten Hörbuchsprecherinnen, daher habe ich es total gefeiert, sie mal wieder zu hören, weil irgendwie gibt's in letzter Zeit recht wenig Bücher von ihr, so wie ich das mitbekommen habe. Riley ist die Tochter eines berühmten Dämonenfängers und als mittlerweile 17-Jährige selbst auf dem besten Weg in diese Berufswahl. Als ihr Vater stirbt, zieht es Riley den Boden unter den Füßen weg. Und sie darf auf einmal keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass ihre Ausbildung zur Dämonenfängerin noch nicht mal ansatzweise abgeschlossen ist. Sie steht vor einem Berg aus Schulden, denn auch ihre Mutter ist verstorben und deren medizinische Versorgung hat ein dickes Loch in die Haushaltskasse gerissen. Riley geht also auf Dämonenjagd, um Geld zu verdienen. Ein gefährliches Spiel mit den Kreaturen der Hölle, denn irgendetwas ist seit Neuestem im Busch. Warum verbünden sich auf einmal die Dämonen miteinander? Parallel schlägt sich Riley die Nächte um die Ohren, um die Leiche ihres Vaters vor den Nekromanten zu beschützen. Nur ihr Freund Simon und der ehemalige Lehrling ihres Vaters, Beck, sind noch auf ihrer Seite. Und beide haben vielleicht mehr als nur freundschaftliches Interesse an ihr. Es war spannend mit tollen Charakteren, meine neue Lieblingsreihe wird's aber nicht. Zu skurril, alles mit Dämonen und Engeln, Nekromanten und Leichendienern, strickenden Omas, die tagsüber Gräber bewachen und so weiter. Mit anderen Worten, alle wissen vom Übernatürlichen und keiner findet's komisch oder ängstigt sich. Das fand ich wiederum ein bisschen zu kurz gesprungen. Für mich insgesamt nett für zwischendurch. Es gibt 9 Bücher in der Reihe plus ein paar Vorgeschichten. Das ist mir zu viel aufzuholen, als dass ich die Reihe weiterverfolgen würde. Deswegen geht's für mich hier nicht weiter, aber für den ersten Band gibt's von mir 4 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu The Summer We Kissed von Eva Delaurier. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit einer Länge von 318 Seiten und erst im Mai 2025 erschienen. Natalia und Ethan sind beste Freunde auf der Highschool. Er der beliebte Sohn eines aufstrebenden Schauspielers, sie die ein bisschen spröde, aber leidenschaftliche und engagierte Schulsprecherin mit einer Leidenschaft für Kunst. Am Abend ihres Abschlussballs küssen sie sich plötzlich und verlieren beinahe ihre Jungfräulichkeit an den jeweils anderen. Doch dann gibt es Zurückweisung und die beiden müssen sich erstmal wieder fangen. Wollen sie vielleicht doch mehr voneinander? Kann eine Beziehung klappen oder ruinieren sie sich dadurch ihre tiefe Freundschaft? Beim Senior Sunrise, eine Art Übernachtungsparty des Abschlussjahrgangs am Strand, ist es Tradition, Briefe an sich selbst zu schreiben. Völlig offen und mit dem Thema, wenn ich mutig wäre. Als dabei Ethans und Natalias gefühlvolle Geständnisse wegwehen, müssen sie zusammenarbeiten, damit niemand ihre innersten Gefühle erfährt. Der Anfang hat mich direkt reingezogen und begeistert. Ich liebe ja Friends to Lovers. Man hat das Knistern zwischen den beiden besten Freunden gespürt, aber auch ihre tiefe Vertrautheit, ihre liebevollen Rituale und dass sie den anderen in- und auswendig kennen. Dann geht's zum Senior Sunrise und es wurde minutiös und leider auch ein wenig langweilig, beziehungsweise das Erzähltempo hat mich einfach nicht mehr abgeholt. Ja, die Gefühlsachterbahn bin ich voll mitgefahren, aber nur für die ersten 5 Runden, danach war es mir viel zu viel und ich wollte lieber aussteigen. Es geht so häufig hin und her, dass Natalia und Ethan sich annähern oder wieder Distanz aufbauen. Mal will der eine, dann die andere, dann gibt's wieder Streit oder Missverständnisse. Das war mir in der Summe einfach zu viel Drama bzw. hin und her, obwohl es super gut geschrieben und auch nachvollziehbar war. Wir fokussieren uns auf eine Nacht, die sich dann ziemlich zieht, während das Ende sich wiederum überstürzt angefühlt hat. Kurzum, ich wollte es gerne mehr mögen, als ich es schlussendlich getan habe, was ich sehr, sehr schade finde. Wer aber Lust auf das ganz große Gefühlschaos unter Teenies hat, ist hier genau richtig. Und PS nochmal ein kurzer Exkurs zur exklusiven Charakterkarte, die beigelegt war. Die sah echt gut aus, aber ich habe mich gefragt, welchen jungen männlichen Charakter die zeigt. Der Protagonist Ethan wird als schwarzhaarig mit haselnussbraunen Augen und relativ dicken Augenbrauen auch beschrieben. Der Typ auf der Charakterkarte zeigt jemanden mit kastanienbraunen Haaren und blauen Augen. Sieht ein bisschen wie ein möglicher Bruder der Protagonistin aus. So soll es natürlich nicht sein, aber da muss ich mal kurz ein bisschen meckern, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn die Charaktere ganz anders beschrieben werden, als sie dann nachher auf der Karte drauf sind. Beziehungsweise zumindest bei dem, wie gesagt, männlichen Protagonisten ist das der Fall, aus meiner Sicht. Von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Terms and Conditions aus der Dreamland Billionaires-Reihe von Lauren Asher. Das habe ich eigentlich auf dem haptischen Sub als Heine bzw. Chester Fandoms Ausgabe mit 512 Seiten aus dem Jahr 2023, habe es aber über die Bücherei digital gehört. Dort ist es beim Hörverlag erschienen mit einer Laufzeit von 13 Stunden 46 Minuten. Gelesen von Madia Kelling-Bergner und Elmar Börger, die haben 69 bzw. 136 Ergebnisse auf Audible. Sie fand ich sehr angenehm. Er hat leider die nervigen inneren Monologe des Protagonisten extrem leiernd betont. Also er hat daraus einen ganz merkwürdigen Singsang gemacht und damit hat er mich echt verloren. Das war so schlimm. In der Dreamland Billionaires-Reihe geht es um 3 Brüder, die das Freizeitpark- und Comic-Erbe, ja, Disney lässt grüßen, ihres Großvaters erben sollen, allerdings zu jeweils unterschiedlichen Bedingungen. Als 2. dran ist Declan, der heiraten und ein Kind bekommen soll. Opa hat sich nämlich ganz tolle Bedingungen ausgesucht, die total Sinn machen. Und so sucht Declans Sekretärin Iris diskret nach einer Partnerin, die gegen Geld diesen Deal mit ihm schließt. Als ihm auf den letzten Drücker die Kandidatin abspringt, springt Iris in die Bresche. Aber natürlich nur aus reinster Nächstenliebe, weil sie ihren Chef nicht hängen lassen will. Doch auf einmal ändert sich alles und die Gefühle kommen vielleicht doch ins Spiel. Was folgt, ist eine ellenlange Beschreibung Declans innerer Monologe, während er sich in Iris verliebt und sie auf ein Podest stellt, was so gar nicht zur bisherigen Charakterisierung als gefühlloses Arschloch passt, für die Lauren Asher scheinbar ein Fable hat. Eine größere Rolle spielt neben den Brüdern auch immer mal wieder der Arschlochvater, der sich momentan um die Geschäfte kümmert und auch in der Position bleiben möchte. Nach dem Tod seiner Frau war er angeblich so traumatisiert, dass er seine Kinder alle beim Erziehen verkorkst hat. Er bleibt aber sehr schablonenhaft böse und man versteht seine Beweggründe überhaupt nicht. Insgesamt hat es mir nicht so gut gefallen, was auch mit an dem Pärchen lag. Von mir hierfür 2 Sterne. Dann habe ich gehört, Das Leben ist tödlich aus der Young Sherlock Holmes Reihe von Andrew Lane. Das ist bei Goya Libre erschienen, hat eine Laufzeit von 4 Stunden 19 Minuten aus dem Jahr 2012. Gelesen von Jonah Müs, der hat 96 Ergebnisse auf Audible und hat es auch wirklich klasse gemacht. Ich muss aber sagen, das war hier wohl eher Young James Bond. Denn Sherlock Holmes ist hier kein gefühlsarmer, bisschen antisozialer, hochanalytisch denkender Mensch, sondern ein verängstigter Junge, der ständig mit seinen beiden Freunden Virginia und Matty unterwegs ist, ein großes Moralempfinden hat, mit Panthern kämpft und sich aus einer tödlichen Reptiliengrube befreien muss. Und ja, ich weiß, es ist eine Origin-Story und Sherlock ist noch nicht so ganz ausgeformt, weil er als Junge oder Jugendlicher geschildert wird. Trotzdem fand ich ihn charakterlich meilenweit vom Original entfernt. Das Einzige, was in diesem Band ein Nicken in Richtung Sherlock-Fans ist, dass er beginnt, Violinunterricht zu nehmen. Leider war es das schon, was ich an Positiven zu berichten habe. Also die Bösewichte waren total schablonenhaft böse, nicht einen Schatten von Differenziertheit zu finden. Dazu kommt dann, dass ich gekürzte Hörbücher echt nicht mehr gerne höre, weil es den Erzählfluss doch zu stark komprimiert und herauspurzeln. 2 Sterne. Ich werde die Reihe nicht weiterlesen. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Snowflakes and Heartbeats von Tonja Krüger, Valentina Fast und Leonie Lastella. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Romance Verlag gewesen mit einer Laufzeit von 12 Stunden 50 Minuten aus dem Jahr 2024. Gelesen von Eva Becker, Nora Jokoscha und Oliver Kube. Die haben 55, 200 bzw. 136 Ergebnisse auf Audible, haben alle sehr gut gelesen und klangen ausreichend unterschiedlich, sodass man genau wusste, welche Schwester beispielsweise gerade spricht. Hier geht es nämlich um die Geschwister Owen, Nora und Emma. Sie feiern das erste Mal seit dem Unfalltod ihrer geliebten Eltern Weihnachten. Nora, Planungsqueen mit Hang zum Zwanghaften, will möglichst alles so nachstellen, wie es früher war, obwohl Owen mittlerweile in einem anderen Land wohnt und Distanz zu den Schwestern aufgebaut hat und Emma nur noch auf alles und jeden wütend ist. Als ein Schneesturm ihren Flug zur Weihnachtshütte, wo sie sonst immer feierten, verhindert, schließen sie sich kurzerhand zu einer Fahrgemeinschaft zusammen mit Sam, Owens bestem Kindheitskumpel, sowie Alexander, einem Reiseblogger, und Liv, die die Reise bei einem Preisausschreiben gewonnen hatte und keine Lust hat, in einer ihrer Patchwork-Familien über Weihnachten abzuhängen. In 3 Erzählsträngen finden alle 6 ihre Liebe miteinander. Am besten hat mir persönlich dabei die Geschichte von Emma und Sam gefallen, Brother's Best Friend als Trope, auch wenn es genervt hat, dass jeder das Nesthäkchen ständig Kampfkeks genannt hat. Allgemein fand ich leider manche Phrasen bis zum Augenrollen oft benutzt und damit den Gag sehr tot geritten. Zum Beispiel hätte man ein Trinkspiel daraus machen können, wie oft das Wort Serienmörder oder Serienkiller benutzt wurde, was bei mir irgendwann nur noch zu Augenrollen geführt hat. Ein bisschen mehr Länge und Tiefe hätte dem Buch gut getan. So bleiben die Charaktere relativ flach, auch wenn ich gut fand, dass jeder so seine eigenen Probleme hatte, mit denen er oder sie zu kämpfen hatte. Selbst die Love Interests, Die verstorbenen Eltern beispielsweise waren für mich so gar nicht greifbar, da wenig zu ihnen erzählt wurde und wenn dann nur, was sie mit ihren Geschwistern unternommen haben. Pancakes mit Gesichtern backen, heimlich Eis essen gehen, aber nicht wirklich etwas darüber, wie sie als Personen so waren. Die Konflikte wiederum wurden mir dann zum Ende raus zu schnell und widerstandslos aufgelöst. Also nette Unterhaltung, besonders in der Vorweihnachtszeit. Ich habe es jetzt gehört, weil es schon ewig auf meinem Rezensionssub lag und ich gedacht habe, ich muss da jetzt endlich mal zu greifen. Aber da ist auch noch Raum nach oben. Von mir hierfür 3 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Nora nippt an ihrem Drink und stellt ihn dann prustend weg. Puh, wie viel Alkohol ist da drin? Könnte sein, dass ich ihn etwas gepimpt habe, weil ich dachte, das Supermarktzeug schafft nichts, sage ich vorsichtig. Sam probiert auch und verzieht das Gesicht. Das ist echt übel. Entweder sind wir gleich alle ganz lustig oder blind. Egal, zum Anstoßen wird es gehen. Nora räuspert sich. Ich wollte mich bei euch dreien bedanken. Liv, Sam, Alexander. Für all das hier. Und mich auch entschuldigen, weil ich so schwierig war und so schlecht loslassen konnte. Ich wollte das perfekte Weihnachten für uns und habe mich so sehr darauf versteift, dass ich das einzig Wichtige dabei aus den Augen verloren habe. Es ist total egal, wie man feiert oder wo. Es kommt nur darauf an, mit wem man zusammen ist. Ich nicke, kuschle mich enger in Sams Umarmung und sage, und ich würde mit niemandem lieber feiern als mit euch 5. Und Mom und Dad. Aber die sind auch hier. Irgendwie. In unseren Herzen. Und jedem Moment, der sich trotz der Umstände nach Kindheit und Weihnachten anfühlt.
Ich hatte ja kürzlich 22 Bahnen von Caroline Wahl gelesen, als Leserunde mit Simone. Wir haben relativ ad hoc über die Bücherei den Nachfolgeband ausleihen können und dann haben wir tatsächlich die Leserunde zur Windstärke 17 von Caroline Wahl jetzt im Juni angeschlossen. Das Buch ist bei Dumont auch erschienen mit 255 Seiten und ist 2024 erst erschienen. Und auch der Nachfolgeband erfährt wirklich einen großen Hype. Wir haben uns beide in der Bücherei dafür vorgemerkt und dann hieß es erst so irgendwie in x-tausend Wochen. Und ich zum Beispiel habe es durch Bezahlung ein bisschen schneller bekommen als so manch anderer. Als ich meins in der Bibel dann abgeholt habe, waren 3 Exemplare zum Abholen bereit. Das fand ich schon richtig krass. Also the hype is real. Hier geht es um Ida, die kleine Schwester von Tilda aus Band 1. Die hat mit einigem zu kämpfen und strandet auf Rügen, wo sie Schritt für Schritt nach einem einschneidenden Erlebnis wieder auf die Beine kommt. Es war wieder melancholisch, aber auch witzig geschrieben. Ich musste manches Mal schmunzeln oder laut lachen ob der Absurdität der Situationen und einfach sehr wahr. Ida ist eine zutiefst traurige und kaputte junge Frau, die aber irgendwie versucht klarzukommen und die Dämonen der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Trotzdem fand ich es schwierig, mit Ida zu sympathisieren bzw. sie als Charakter sympathisch zu finden, denn einige Entscheidungen, die sie trifft und vor allem wie sie sich verhält, waren egoistisch, unangenehm und unsympathisch. Von Drogenkonsum in der ersten Arbeitspause über selbstzerstörerisches und rücksichtsloses Verhalten, was die neuen Leute in ihrem Umfeld gezwungen hat, auf sie aufzupassen und sich um sie zu kümmern, auch wenn sie nicht gerade die Bedürftigste aus der Runde war. Eine Liebesgeschichte war auch wieder mit dabei, die ich aber nur so halb gefühlt habe. Wieso müssen alle immer so kaputt sein und ihr Päckchen zu tragen haben? Und warum reden die so wenig Bedeutsames miteinander, sondern führen eigentlich immer nur so merkwürdig, unnatürliche und oberflächlich pseudo-bedeutsame Gespräche, während sie Zeit miteinander verbringen? Weiß ich nicht. Es war wieder sehr eindringlich und emotional aufwühlend geschrieben, absolut. Aber durch Ida als Charakter fiel es mir hier schwerer mitzufiebern und auf ein Happy End für sie zu hoffen. Deswegen von mir 3 Sterne. Und jetzt kommen insbesondere die Titel, die sehr sommerlich sind. Und zwar Der Sommer, als ich schön wurde, Ohne dich kein Sommer und Der Sommer, der nur uns gehörte von Jenny Hahn habe ich gelesen. Eigentlich habe ich das Ganze als Sammelband, Sonderausgabe von der Bücherbüchse mit 711 Seiten aus dem Jahr 2011 bzw. 2012. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, beziehungsweise die 3 Titel sind ja quasi in unterschiedlichen Jahren dann erschienen. Ich habe es aber als einzelne Titel über Libby gehört, waren nämlich alle verfügbar und recht kurz. Die sind bei AVM erschienen, haben eine Laufzeit von 6 Stunden 39 Minuten, beziehungsweise die 2 späteren Titel haben quasi beide 6 Stunden 41 Minuten lang gedauert, sind alle 2022 erschienen und gelesen von Leonie Lander, die hat 328 Ergebnisse auf Audible, inklusive ihrer eigenen Bücher als Autorin. Sie hat es wirklich gut gelesen. Belly verbringt ihre Sommer immer in Cousins am Strand mit ihrem Bruder Steven, ihrer Mutter, deren bester Freundin und deren beiden Söhnen Conrad und Jeremiah. Sie ist es gewohnt, die kleine Schwester zu sein, immer ein bisschen außerhalb, immer ein wenig hinterherhinkend. Und bisher hat sie Conrad und Jeremiah immer nur wie Brüder gesehen, bis sie älter und erwachsener wird und die Pubertät voll kickt. Auf einmal bekommt sie Brüste und Gefühle und merkt, dass ihre Beziehung zu den beiden Jungs sich ändert und doch gleichbleibend tief ist. Sie entwickelt eine Schwärmerei für Conrad, der ihr gegenüber jedoch abweisend bleibt. Stattdessen scheint Jeremiah auch Interesse an ihr zu haben. Das Gefühlschaos bricht aus. Mit viel hin und her. Leider ist insbesondere das erste Buch aus meiner Sicht nicht gut gealtert. Das Original kommt aus dem Jahr 2009. Dort wird schwul als Schimpfwort benutzt. Es geht nur darum, ob ein Mädchen schön ist, damit sie interessant für einen Jungen sein kann. Slutshaming kommt zwischen zwei besten Freundinnen vor und. Ja, besonders das erste Buch strahlt aus jeder Pore Sommer aus und es war auch wirklich perfekt für die sommerlichen Tage, an denen ich es durchgehört habe. Es ist aber auch totales Teenie-Drama mit wirklich keiner Substanz, außer wer mit wem. Klar, es spielt noch links und rechts ein bisschen, was spielt noch eine Rolle, zum Beispiel eine Krebserkrankung und auch der Verlust eines Elternteils, Scheidung, Fremdgehen. Aber auch das war alles nur zum Zweck des Gefühlsoverloads, hatte ich das Gefühl. Und Band 2 und 3 wirkten dann wie spätere Add-ons mit denselben Personen, aber ganz anderen Vibes. Alle Charaktere außer der Dreierkonstellation Belly, Conrad, Jeremiah gerieten komplett ins Hintertreffen und in jedem Buch wurde sich quasi ein Ereignis herausgegriffen, um das sich dann alles drehte. In Band 2 kämpfen die Jugendlichen um ihr Sommerhaus und in Band 3 will Belly viel zu früh heiraten. Wie bei jedem Hype-Buch bin ich froh, es selbst gelesen zu haben und fundiert mitreden zu können, aber meins war die Reihe leider nicht. Die Amazon Prime-Serie soll leider auch für Augenrollen sorgen, da dort auf Teufel komm raus alles auf divers gemünzt wird und es doch sehr von den Büchern abweicht. Das aber nur vom Hörensagen, ich habe die Serie nicht gesehen und werde das auch nicht tun. Hierfür gibt's von mir 2 Sterne, 1 Sterne und 1 Stern. Und das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Todeszeichen aus der Ein Fall für Leitner und Grohmann-Reihe von Saskia Bärwein. Das ist bei Audible erschienen, hat eine Laufzeit von 9 Stunden 14 Minuten und ist aus dem Jahr 2013. Habe ich schon ewig auf dem Sub und wurde mir auch empfohlen. Leider fand ich es zwar nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich catchend, sondern eher so 0815. Die Protagonisten Leitner und Grohmann, eine Polizistin und ein Staatsanwalt, haben mich nicht ausreichend abgeholt, dass ich die Reihe weiterlesen möchte. Jemand tötet in dem Provinzstädtchen, in das Jennifer Leitner, 24/7 arbeitende Ermittlerin, abkommandiert wurde, Frauen und hinterlässt auf ihnen vorher ein Kunstwerk, das er ihnen aus der Haut schneidet. Was steckt dahinter? Es lässt sich kein Opfermuster erkennen und der Täter hinterlässt keinerlei Spuren. Zusammen mit ihrem neuen Kollegen, dem Staatsanwalt Grohmann, der ziemlich gut aussieht und sehr ähnlich wie sie zu ticken scheint, nimmt Leitner die Fährte auf. Parallel erhalten wir immer mal wieder Einblicke in das Leben der Tochter eines der Opfer, deren Mutter etwas Besonderes für den Täter gewesen zu sein scheint. Die Zeichen häufen sich, dass er sie ins Visier nimmt, aber sie merkt nichts. Wie gesagt, es war mittelmäßig solide. Es war weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht. Ist komplett in der Mitte gelandet. Von mir deswegen 3 Sterne. Aber ich habe den Nachfolger, den ich auch noch auf dem Sub davon hatte, ungelesen aussortiert, weil ich mir gedacht habe, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also schasse ich jetzt den zweiten Teil auch. Wird wenigstens der Sub ein bisschen kleiner. Die Subhöhe war jetzt direkt das Stichwort. Da kommen wir nämlich jetzt abschließend zu. Bei den Büchern habe ich 157 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 2 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 4 vom Sub erlöst. 2 habe ich gelesen und 2 habe ich als Hörbuch gehört. Nämlich Terms and Conditions und die 3 Jenny Hahn Bücher als Sammelband hatte ich die ja, wie gesagt, auf dem haptischen Sub. Deswegen habe ich die nur einmal dann gezählt. Eingezogen sind aber insgesamt 2, nämlich ein Titel aus der Bücherei, nämlich Windstärke 17 eben für diese Leserunde, die ich ja auch direkt dann im Juni auch gelesen habe. Und ein unaufgefordertes Rezi-Exemplar, Kleine Wunder in der Mitternachtskonditorei von Lee Onwar. Bei den Hörbüchern habe ich 53 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt 7 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 10 gehört. Davon ist 1 ungelesen aussortiert, 6 vom Hörbuch-Sub, 1 vom E-Book-Sub, was ich über Audible gehört habe, das war so bewusst revealed, 2 vom Buch-Sub, das war eben Terms and Conditions und Der Sommer, als ich schön wurde, ohne dich kein Sommer und Der Sommer, der nur uns gehörte, also dieser Sammelband von Jenny Hahn, den ich via Libby ausgeliehen habe. Und insgesamt eingezogen sind, alle temporär ausgeliehen, 3 Stück. Aus der Bücherei quasi, das eine vom E-Book-Sub, Suckabus Revealed, von Audible, dann 2 vom Buch-Sub, ne, Terms and Conditions und dann diese 3 Jenny Hahn-Hörbücher, die ich als Sammelband zähle. Und somit haben wir insgesamt 7 weniger zu hören oder weniger auf dem Sub bei den Hörbüchern als im Vormonat. Und bei den E-Books habe ich 86 ungelesene, da ist auch 1 runtergekommen, nämlich das, was ich gehört habe, Suckabus Revealed, ist es nichts hinzugekommen. Insgesamt habe ich somit 296 ungelesene Bücher, Hörbücher und E-Books und das sind 10 weniger als im Vormonat. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf und auch froh, dass ich das geschafft habe, denn voraussichtlich Ende Juli kommt meine riesen Bücherbüchse-Bestellung und dann werde ich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das war's von meiner Seite. Es sind einige Sommertitel gewesen, die sich so durch den Juni gezogen haben und auch einige Krimis, die ja auch sehr, sehr gerne im Sommer gelesen werden. Und dementsprechend finde ich, ist es ein ziemlich sommerlicher Lesemonat gewesen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com.